So, Dirk, jetzt sind wir dran. Pass mal auf. Hier ist ein Mikrofon. Wo ist dein Zettel? Hast du den?
Check 1, 2.
Bei uns läuft, bei uns klappt immer alles.
Ja. Ich arbeite nur mit Profis zusammen.
So, ihr Lieben, ich möchte euch Dirk vorstellen. Dirk Kähler.
Das bin ich.
Wir haben uns 2014 auf Norderney kennengelernt.
Ja.
Norderney.
In einem strunzlangweiligen Gottesdienst. Hinterher beim Kirchencafé.
Bist fertig? Oh, na super. Ja. Hinterher beim Kirchencafé, aber Norderney, wer es nicht weiß, ist eine bezauberte Insel in Ostfriesland. Brauchst du noch einen? Hier, nehmt die doch mal alle mit, hier, Pade. Falls jemand sich verschreibt, nehmt die mal alle mit. Und es gibt auch Stifte, die nicht richtig schreiben. So. Also, Dirk, Norderney, wir haben uns kennengelernt. Du bist ursprünglich, also du bist in Hamburg geboren. Hamburger, mehr Hamburger als ich. Hier aufgewachsen, nach Schule und Ausbildung als Kaufmann. Hast du erstmal eine starke Erfahrung in Westafrika gemacht?
Eine Wende, würde ich sagen.
Eine Wende, wie auch immer. Dann wolltest du eine Saison auf Norderney jobben.
Und wie so oft? Habe ich auch.
Hast du auch? Ja. Allerdings wurde die Saison 25 Jahre lang. Wie so oft im Leben ist, wie das Leben so spielt, werden manche Dinge länger. Bist da hängen geblieben, hast deine Frau kennengelernt, die heute auch da ist, Simone, wo ist sie eigentlich? Irgendwo, na. Und du hast auf Norderney dann verschiedene Sachen gemacht, unter anderem eine kleine Tageszeitung für Norderney mit neuem Konzept gegründet. Die läuft noch, du hast davon gelebt, also alle Zeitungen sterben, du hast eine gegründet, finde ich immer richtig beeindruckt. Wen es interessiert, kann dich ja nachher ansprechen. Einer aus der Branche ist heute auch hier. Der Norderneyer Morgen.
Heißt.
Der Norderneyer Morgen. Heißt, ja, Betonung. Lebt noch. Aufgebaut, erfolgreich abgegeben. Perfekt. Dirk, du hast ganz gut verdient als Verleger, ne? Diese Zeit.
Verleger klingt immer super, ne?
Klingt so toll.
Zigarre, Füße auf dem Tisch, dickes Auto, Fahrer, Livree.
Genau. So.
Fahrrad.
Und du hast dort gelebt, wo andere Urlaub machen. Im letzten Sommer hast du mal mit deiner Frau den Entschluss gefasst oder den Entschluss umgesetzt, kann man so sagen, nach Hamburg zu ziehen, ein neues Leben hier zu beginnen, ohne einen Plan zu haben, wie es weitergehen soll. Irgendwas mit Kirche? Bist du wahnsinnig? Kannst du sagen, wie es dazu kam?
Wie immer bei so großen Entscheidungen kann man, glaube ich, nicht wirklich sagen, dass es dieser eine Moment war, sondern man hört mich, ne? Ja. Sondern das war schon ein Weg, aber es war auf jeden Fall ein ganz starker Drang. So, das kann ich ganz klar sagen. Und ich habe diese Firma 2004 zusammen gegründet mit einem Freund. Ich habe vorher bei der ansässigen Lokalzeitung gearbeitet und dieser Freund Oliver und ich, wir haben ganz winzig angefangen in so einem 7,5 Quadratmeter großen Büro in der Fußgängerzone. Du hast das nicht mehr gesehen. Das war winzig klein und immer total vollgestopft und der Olli saß so um die Ecke in der Apotheke, die seine Frau betrieben, also bis heute betreibt, in seinem Büro, und wenn wir mal was face-to-face besprechen mussten, dann musste ich immer um die Ecke zu ihm und manchmal haben wir auch nur telefoniert, und Olli und ich, wir haben uns geschworen, das war richtig so ein Versprechen, das wir uns gegenseitig gegeben haben, wenn wir mal keinen Bock mehr drauf haben, so ganz am Anfang. Wenn wir nicht mehr das Gefühl haben, wir haben hier richtig Fun und wir können ganz viel lachen dabei und das trägt uns und wir sind im Flow, dann hören wir sofort auf. Und das fing so, also er starb leider dann ganz kurz darauf, ein paar Jahre später. Ich habe dann ihm versprechen müssen, das war so das zweite Versprechen, dass ich weitermache. Und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit so getragen gefühlt. Und es hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben unsere Produkte immer verändert. Jetzt will ich nicht die Firmengeschichte erzählen, aber ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich merkte, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es nervt mich. Ich will diese Geschichten hier nicht mehr erzählen. Mir geht dieser Immobilienmarkt hier auf den Sack. Ich kann das Meer gar nicht mehr sehen und mich freuen. Und ich muss hier weg. So, da gab es noch andere biografische Entwicklungen, auch bei meiner Frau hat eine große Rolle gespielt, was da passiert ist. Auf jeden Fall kam so der Entschluss, nach Hamburg zu gehen. Und warum jetzt Kirche? Also, ich bin jemand, der sich sein Christsein hart erarbeitet hat. Ich bin da einerseits reingewachsen, andererseits habe ich auch sehr abschreckende Erfahrungen gemacht und ich musste mir das irgendwie auch immer drum ringen, so dazu zu gehören. Und ich bin so jemand, zu dem gut dieses Gift of not fitting in, also die Gabe nicht hineinzupassen, sehr gut passt. Und dann habe ich irgendwann Kirche hoch zwei kennengelernt. Das ist so eine inter- oder überkonfessionelle Bewegung, die so in Hannover ihren Ursprung hat. Und das war so das erste Mal für mich so richtig im kirchlichen Raum nach vielen Jahren wie nach Hause kommen. Also lauter Leute, wo ich nichts mehr sagen muss, die verstehen mich einfach. Das war total toll. Und im Rahmen der Auseinandersetzung mit Kirche hoch zwei und meiner eigenen Weiterbildung ist bei mir einfach irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ja, ich habe mich ja irgendwie schon mal selbstständig gemacht mit etwas, was ich kann. Und Theologie kann ich auch ganz gut. Und irgendwie wird schon was draus werden. So, das klingt immer noch wahnsinnig. Ist es vielleicht auch. Genau.
Du hast mir erzählt, dass in der Phase, ich weiß gar nicht genau, wann hast du irgendwann mal einen Tweet bei Twitter abgesetzt, der etwa so ging. Sag ich zu Gott, für mich. Sagt Gott, okay, dann da lang. Sag ich, nee. Sagt Gott, doch. So ungefähr, ne?
Ja.
Du hast gesagt, dieser, ab und zu twitterst du, der hat viel mehr und enorme Rückmeldungen und Kommentare und Likes und Teilungen erfahren. Was kam da zurück? Wie kannst du dir das erklären, dass dieses Mini-Gebet-Gespräch sowas ausgelöst hat? Offensichtlich hat es die Leute irgendwie angesprochen. Kannst du das?
Ja, erklären kann ich das nicht. Es war halt so. Der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist eigentlich neueren Datums. Und der bezieht sich eigentlich jetzt auf meine aktuelle Situation hier in Hamburg. Genau. Also ich bin dann losmarschiert. Wir sind umgezogen. Letztes Jahr im Mai haben wir dann endgültig unseren Umzug gemacht. Und irgendwie hatte sich das dann so hinmeandert, dass ich jetzt plötzlich als Diakon in der Kirchengemeinde arbeite im Südosten Hamburgs. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich fühle mich da nicht so richtig. Aber die lassen mich auch nicht los. Und immer wenn ich so den Impuls habe, so jetzt Leute hier, ne, ich gehe, dann werden die immer total, also ohne dass ich irgendwas sage, dann werden die immer total nett und so, ach Dirk, ne?
So. Bleib doch so, hier, ja. Schön ist
so
alles so schön.
So roll aus, der Teppich und so, ne? Und aber auch echt schwierige Sachen da, also wo ich auch richtig mit kämpfen muss. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die werden mir gerade total geschenkt, obwohl ich auf ganz viele von denen verzichten möchte. Aber ich merke, die sind auch ganz, ganz wichtig für mich. Und das ist so dieses, nee, ich will da gar nicht lang, doch. So, und dann habe ich diesen Tweet abgesetzt und es machte so ding, 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 tagelang mein Handy immer. Ich dachte, oh, schon wieder 7. So, und da habe ich gedacht, aha, das kennen andere auch.
Was? Kennen was? So dieses...
Ja, dieses, ich will da nicht lang. Doch, so dieses Jonah-Ding, so. Nee, hier.
Wir sprechen ja eigentlich gerade rund um das Thema Berufung oder Gottes Wegführung spüren oder wissen. Wie ist es denn jetzt? Ist es so, dass das von Gott ganz klar ist, da lang, aber ich weiß es nicht, aber ich will es nicht? Oder ist es so, dass man es eigentlich nicht so richtig weiß und dass es eben gerade nicht so sonnenklar ist. Du bist ja gerade in so einer komischen, du hattest das Gefühl, du musst aus Norderney weg, bist jetzt hier, weißt aber nicht so richtig. Ich weiß von dir, du weißt es es gibt immer noch viele Fragezeichen. Wie ist das denn jetzt mit Gottes? Wie erlebst du das mit Gottes Wegführung, Berufung? Ist das so sonnenklar jetzt? Oder?
Ja. Und nein. Also ja, es gibt so Momente. Ich versuche immer, diesen Moment nachzuspüren, wo ich merke, da geht mir Licht auf irgendwie, da macht's hier bum bum, da ist Energie drin, so, ja, das führt ins Leben, da blühe ich auf, da macht mein Herz einen Hüpfer, das ist so mein Maßstab und ich habe schon vor Jahren so eine Stelle aus dem Galaterbrief, wer das nachlesen möchte, 5,22, so ein bisschen zu meinem Motto gemacht. Und das Lustige ist, ich kann sie immer noch nicht auswendig. Ich sage immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also da, wo der Geist Gottes ist, da herrschen Friede, Freude,
Geduld,
meine Stärke.
Freundlichkeit. Haben wir neulich den Predigt drüber gehört.
Ja, genau. Und ich interpretiere das für mich so als Marker. Also da, wo ich das erlebe, da ist der Geist Gottes. Also das kann auch in der U2 Richtung Niendorf-Markt sein. Ja? Wenn ich da irgendwie was ganz Tolles erlebe, oder ich habe gerade hier euch zugeguckt, hier vorne in der ersten Reihe, wie nett ihr miteinander umgeht und wie herzlich ihr miteinander seid. Und da geht einem so total das Herz auf, ne? Und da merke ich so, das ist so ein Moment, wo Menschen so richtig toll miteinander umgehen. Und das ist auch Gottes Geist. Da bin ich immer überzeugt davon. So, das ist, also ich glaube, unabhängig auch von der Taufe und allem, da wo das passiert, da ist Gott am Werk.
Also das ist jetzt nicht der Beruf, die Frau, die Arbeitsstelle, sondern
also bei der Frau bin ich ganz sicher.
Okay. Ah, war schlechtes Beispiel. Bei mir ja auch. Ja, war okay. Wir spulen noch mal kurz zurück. Also war so gemeint. Es ist jetzt nicht unbedingt wie so eine Landkarte. Hier muss ich lang, da muss ich lang im Sinne von ganz ängstlich, bloß keine Fehler machen. The Big Brother is watching you, sondern eher da, wo was zum Klingen kommt.
Genau, und aber auch.
Also diese Entscheidung, so.
Ich würde aber auch sagen, für einen Beruf. Also um das mal zu spoilern. Also ich kann das jetzt, da wo ich jetzt bin, noch eine Weile weitermachen.
Also bei deiner Stelle als Jugenddiakon in Bergedorf.
Kann ich machen. Muss ich auch, noch ein bisschen, aber es ist auch klar, also ich nehme an, dass das heute auch irgendwie oder irgendwann als Podcast erscheint. Ist aber okay, es ist ganz klar, das hat einen Anfang und das hat auch ein Enddatum und das ist nicht so weit weg mehr. Ne? Und also das ist ja vielleicht auch eine Typfrage. Es gibt andere Leute, die können sich in sowas reingeben und total aufopfern und so. Ich nicht, weil ich mich nur wo richtig reinbringen kann, wo ich auch richtig merke, Friede, Freude, Eierkuchen. So.
Das ist ja mit einem anderen Betätigungsfeld, wo du jetzt so reingeraten bist, gesucht hast, gefunden wurdest im Jesus Center auf der Schanze. Du hast in unserem Gespräch gesagt, das ist für mich wie so ein Schlüssel für meine Berufung oder für warum ich hier in Hamburg sein soll. Spürst du da sowas, dass da was zum Klingen kommt?
Ja, genau.
Und was ist das? Oder erstmal ganz allgemein, was machst du? Was ist das Jesus Center? Was ist das Jesus Center und was machst du da?
Also, das Jesus Center ist zuallererst mal, das ist ganz wichtig, eine diakonische Einrichtung oder ein Haus, das sich der Diakonie ganz stark verschrieben hat, also dem Dienst am Nächsten. Das Jesus Center, also ich sage jetzt mal wir haben ein breites Kinderangebot, eine offene Kinderarbeit, Kinderetage, Bollerwagen, also Streetwork. Dann sind wir anerkannter Träger der Jugendpflege. Also es gibt Hilfen zur Erziehung, es gibt das betreute Wohnen, es gibt ein Programm zur Unterstützung von Familien und dann gibt es eben das Café Augenblicke. Das gibt es ja schon Jahrzehnte, da war ich ja schon als Jugendlicher selber Gast und ich bin jetzt, also meine ich habe jetzt einen kleinen Stellenanteil da, ich bin jetzt da im Café angestellt und ja.
Was, genau, das hast du ja so aufgezählt, was da alles gemacht wird, was deine Aufgabe ist, aber ja. Ich sag mal so, es gibt ja immer was dahinter, worum es eigentlich geht. Worum geht es denn eigentlich? Was ist das eigentliche Thema da?
Also das ist für mich das Besondere. Das eigentliche Thema ist, also ich kann, muss ich mal eben sagen, ich kann nur für den Bereich Kaffee sprechen, nur für den Bereich, den ich übersehe. Aber trotzdem ist der Eindruck, den ich da jetzt mitteile, so stark, dass ich glaube, dass das eine sehr tiefe Bedeutung hat und das wird auch so kommuniziert. Die Grundhaltung im Jesus-Center ist, dass A und O jeder und jede, der die kommt, ist willkommen und ist vor allem wertvoll mit dem, was sie oder was er mitbringt. Das ist das A und O. Das ist so eine Form erstmal komplett unbedingter Gastfreundschaft. Das spielt im Café eine ganz große Rolle. Und hat auch eine lange Tradition.
Mach's mal ein bisschen konkret. Ein Beispiel.
Wie
äußert sich das? Ich meine.
Wie äußert sich das? Also, da gehen Menschen, in diesem Café verkehren Menschen, die stehen nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Die bringen manchmal nur ihre einzigen Habseligkeiten mit. Die sind nicht immer einfach, sag ich mal, in der Kommunikation. Ganz viele sind das aber auch. Und da sind ganz liebe und ganz tolle Menschen dabei. Aber das ist alles auch nicht frei von Konflikten. Aber das wird erstmal nicht hinterfragt. Sondern es wird die Tür aufgemacht und jeder, der kommt, ist willkommen. Es wird auch nicht gefragt, hast du deinen Hartz-IV-Ausweis dabei? So, dass du hier was billig essen kannst oder dass du hier an der Tafelverteilung teilnehmen kannst. Machen wir alles nicht. Wer kommt, ist willkommen. Und da kommen manchmal echt interessante Leute. Und das macht eine total interessante Mischung aus. Und in dieser Mischung passiert was.
Jetzt könnte man sagen, tolle diakonische Einrichtung, tolle soziale Einrichtung, gibt's ja diverse davon. Jetzt läuft man da ja aber, wer kennt das Jesus Center? Ja, das sind ja einige, ne? Auf der Schanze, da, die Insider sagen ja auf der Piazza da, Café, Lokal, Klamottengeschäft, Buchladen, Jesus Center steht da. Jesus Center. Klingt nicht besonders hip. Auch das Logo ist nicht besonders stylisch. Da müsste dringend mal ein Grafiker dran. Du hast gesagt, das, was du da erlebst, ist so ziemlich das Jesus-mäßigste, was du je erlebt hast. Was meinst du damit?
Ja, was meine ich damit? Also ich staune richtig. Also ich staune ganz oft über das, was ich da erlebe und über das, was ich so höre. Über Sachen, die einfach so passieren, irgendwo dazwischen, also auch mitten im Getümmel. Da sind manchmal 50 Personen im Raum, das ist auch sehr belebt. Und ich mache das an einer Geschichte fest. Also da kommt eine Frau rein, die hat die Eigenschaft, ein bisschen übergriffig zu sein. Und war gerade die Tafelverteilung, alle haben so Lebensmittel auf dem Tisch und sie geht irgendwo hin und so, was hast du denn da? Und es gibt sofort Krach. Und ein anderer Gast steht auf, aus heiterem Himmel, oder auch nicht, aber auf jeden Fall, er steht auf und sagt, hey, und sagt ihren Namen und kennt die offensichtlich und sagt, komm mal her. Und dann kommt, ja, und sagt, jetzt beruhig dich doch erstmal und so, setz dich mal hin. Setzt sie sich hin, ist immer noch so unruhig, sagt er zu ihr, pass mal auf, du gehst jetzt zur Theke, holst dir einen Teller und ein Besteck und dann teilen wir mein Essen. Aber den Teller und das Besteck musst du dir selber holen. Und dann höre ich das so, so schon Teller hingestellt, ein Besteck. Und dann kommt sie so an und habe ich das gleich gegeben und sie wieder zum Tisch und er teilt das Essen mit ihr. Und dann sagt er, guck, und das ist Jesus. Das ist Jesus.
Ja.
Ja, und das sowas, also ich habe da vielleicht einen Sensus für. Das hat irgendwie mit meiner Art zu hören und meiner Art zu sehen zu tun. Also ich habe mich irgendwie auf solche Geschichten scheinbar spezialisiert. Vielleicht ist das mein lokaljournalistischer Blick oder mein Blick für Menschen, der sich über die Zeit entwickelt hat. Aber das erlebe ich in verschiedenen Formen. Und ich erlebe dadurch, dass da oben ja Jesus Center drüber steht und die Leute nicht irgendwie zur AWO kommen, sondern die kommen, die wissen ja.
Steht da drauf.
Ja, ne? Also kann man ja mal drüber reden, was da vielleicht mal Logo oder so, aber es steht dran und man weiß das irgendwie und man kommt da rein und kann das total aggressiv anfragen oder auch sagen, sag mal, ist mir auch neulich passiert, so an der Theke, so Kaffee, sag mal Dirk, wenn wir sterben, sehen wir uns dann im Himmel eigentlich wieder? Sag ich ja, so schneller als ich denken kann, sag ich ja und denke, ich habe total schnell ja gesagt irgendwie. Also ich glaube das ja auch so, aber wie auch immer dann am Ende, aber also ich werde da in den Zeugenstand gerufen und da passiert was zwischen mir und den Gästen und es ist nicht so, dass ich da jetzt derjenige bin, der da ständig was bringt, sondern es ist eigentlich vielmehr so, dass ich ständig was empfange. Ich bin auf Empfang und lerne wahnsinnig viel von den Gästen bei uns. Also die bringen, wie gesagt, alle was Wertvolles mit und das macht es für mich mega wertvoll, was da passiert. Ja.
Ich würde gerne mal einhaken bei diesem Gefühl, ich nehme da was wahr, was ich sonst nicht wahrnehme. Du hast eine Idee mitgebracht, würde ich gerne jetzt mal zur letzten Frage kommen. Eine Idee mitgebracht, du nennst das Straßenexerzitien. Richtig?
Ja.
Das hat auch was mit Wahrnehmung zu tun. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also ich habe vorhin gesagt, so hören oder eben gesagt, hören und sehen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, mal als Teilnehmer und dann später auch mal als Anleiter. Es gibt eine bestimmte Art, sozusagen eine Form meditativer Gottsuche. So würde ich das vielleicht mal grob beschreiben für Menschen, die das nicht kennen. Für Katholiken ist der Begriff Exerzitien irgendwie ein alter Hut, ignatianische Exerzitien, also Übungen, die uns dazu helfen, Gott zu entdecken, etwas in uns zu wecken und so. Und da gibt es auch die Straßenexerzitien. Die Straßenexerzitien haben ihren Ursprung bei einem Jesuitenbruder, Christian Herwarz, lange in Berlin gewesen, in einer offenen Lebensgemeinschaft. Der hat die entwickelt und die bestehen im Groben darin, dass man rausgeht, weitestgehend ohne Geld, ohne Handy und sich wirklich auf die Straße begibt und seiner Sehnsucht folgt. Also sich begibt auf die Suche nach dem Dornbusch, nach dem brennenden Dornbusch. Und da geht es ganz viel um die innere Sehnsucht.
So, muss man so, Straßenexerzitien muss man unterstreichen, weil normalerweise findet so Meditation, Exerzitien finden in der Kirche statt, in der Stille, in der Wüste und so. Und das ist im Grunde so ein ganz anderes, eine ganz andere Idee.
Genau.
Ja.
Also du hast jetzt ja eine kleine Abkürzung genommen, wahrscheinlich so mit Blick auf die Uhr, ne? Aber Ich sag mal so, ich habe darin was entdeckt. Und das ist auch vielleicht beantwortet, dass die Frage danach, warum das Jesus-Center für mich so wichtig ist. Als ich selbst das erste Mal teilgenommen habe, hat sich mein Blick auf die Menschen verändert. Und ich habe, also das war in Helmstedt im Winter, und ich bin im Getümmel, ist mir ein Mann aufgefallen, den hätte ich wahrscheinlich sonst nie entdeckt. Der hatte zu kleine Schuhe an. Und die Schuhe hatte er deswegen hinten umgeklappt und ist mit diesen Schuhen im Winter gelaufen. Und ich habe das gesehen und es hat mich irgendwie tief berührt, aber ich war auch noch so in dieser Anleitung gefangen, wie mache ich das jetzt alles und so, dass mir eigentlich erst hinterher so richtig klar geworden ist, verdammt, du verdienst 80.000 Euro im Jahr, warum bist du nicht mit diesem Kerl zu Deichmann gegangen und hast mir Schuhe gekauft? Das verändert einen. Also das war für mich der erste Kontakt mit dieser Welt, wo ich sie anders gesehen habe als nur mit Betroffenheit. Das hat etwas in mir verändert und seitdem weiß ich, dass das ein Thema für mich ist. Ja, also seitdem weiß ich, habe dann natürlich ganz viel drüber gelesen, wie ich immer so bin und so, aber seitdem weiß ich, dass die Frage der Gerechtigkeit nicht theoretisch zu klären ist. Und für mich ist das Thema der Gerechtigkeit ein ganz elementares Thema meines Glaubens und des christlichen Glaubens schlechthin. Also habe ich neulich eine kleine Entdeckung gemacht. Lukas-Evangelium, Johannes der Täufer in der Wüste. Wir haben ja auch gerade Passionszeit, passt super. Die Leute kommen reihenweise zu ihm und wollen getauft werden. Und er tauft sie auch. Und dann sagt er zu ihnen, beschimpft er die aber, ne? Also die kommen zu ihm und lassen sich taufen und denkt man so, ja, jetzt ist ja alles super, sind die alle getauft? Nee, er beschimpft sie und sagt, ihr Natterngezücht, ihr Schlangenbrut, was glaubt ihr eigentlich, warum ihr hier seid und so. Und dann sagen die, ja, Johannes, aber wie sollen wir denn Buße tun? Und dann sagt er, ja, ganz einfach, wer ein Gewand hat oder einen Mantel hat, wer zwei Mäntel hat, der gebe doch bitte schön einen von diesen zwei Mänteln einem, der keinen Mantel hat. Und wer was zu essen hat, der macht's genauso. Der teilt das doch bitte schön mit dem, der kein Essen hat. So, da steckt für mich richtig was drin. Es gab zu der Zeit ja diesen großen Tempel in Jerusalem und diese Geschichte spielt auf dem Land. Das heißt, die Leute, die da hingekommen sind, die haben sich aus der erhabenen, großen, tollen Stadt herabbegeben zu diesem wilden Typen da in der Wüste.
Am Jordan, wisst ihr noch, letzte Predigt, Tobi, am Jordan hinunter und unterhalb, das ist unterhalb genau, der da, Erdoberfläche, kann man sagen, so tief.
Da knüpfe ich auch tatsächlich gerade an ja. Tobi. Ne? So, da sind die runtergegangen, um sich dann wüst beschimpfen zu lassen und dann anschließend noch
Wüst beschimpft in der Wüste.
Wüst beschimpft in der Wüste, vielleicht kommt es daher. Ne? So, da steckt was drin. Da steckt aber auch drin, dieser steinerne Tempel, der so verbunden war mit der Macht und dem Geld, dem haben die Leute ihren Rücken zugekehrt. Und da klingelt's irgendwie bei mir. Ja, da klingelt's bei mir auch in Bezug auf Kirche heute, die ja so, also ich spreche jetzt mal auch von meinem Arbeitgeber oder von der katholischen Kirche oder allen eigentlich, die in so starren Formen unterwegs sind, ja, die ganz hohe Erwartungen haben an die Menschen, bis die überhaupt mal rein dürfen, was die alles machen müssen, dem haben die den Rücken zugekehrt und sind zu diesem Zauseln in die Wüste gegangen. Und da gibt's für mich so eine Verbindung zu diesen Übungen auf der Straße, weil die führen uns zwangsläufig zu den Menschen der Straße. Wenn wir selber so unbehaust, auch nur für ein paar Stunden unterwegs sind, ohne Geld, ohne Handy und zu Fuß und nicht mit unserem SUV und in unserer geschützten Zelle, sondern ausgesetzt auch dem Wetter, der Sonne, dem Regen, dem Wind, dann begegnen wir diesen Menschen der Straße und wenn wir dann die Offenheit haben, dann bewegen sie uns und dann berühren sie uns und dann haben sie uns auf einmal etwas zu sagen. Die haben uns was zu sagen. Und das ist, glaube ich, ganz elementar, was sie uns zu sagen haben. Nämlich die Botschaft des Johannes. Jetzt du.
Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich sprachlos. Du hast eine Idee, dass wir so eine Erfahrung mal zusammen machen könnten. Du wolltest anbieten, so eine Straßenexerzitie mal durchzuführen und dazu einzuladen.
Ja.
Genau. Wann, wo, was, wie?
Wann, wo, was, wie? Genau. Haben wir ja gerade besprochen. Also am 14. April wäre hier Church Space.
Church Space. Sonntag.
Und da möchte ich euch gerne einladen, dass wir uns hier um 12 Uhr treffen. Ganz normal, bisschen Kaffee, ankommen, hallo und so. Dann gibt's eine kleine Einführung. Dann gibt's eine ganz relativ kurze, sag ich mal, aber knackige Liturgie. Dann gibt's eine Aussendung. Dann würden wir so bis etwa 15 Uhr, 15.30 Uhr in der Stadt uns bewegen, zu Fuß, ohne Geld, ohne Handy. Und mal gucken, was uns begegnet und uns anschließend hier wieder versammeln und dann darüber austauschen. Der Austausch ist ein ganz wichtiges Element, weil man dann oft erst im Erzählen so richtig merkt, was einem eigentlich begegnet ist. Also kleines Beispiel. In Hildesheim habe ich das mal mit evangelischen Pastoren angeleitet und eine Pastorin sagte dann, ja, und dann habe ich da irgendwie gesessen und habe gedacht, ja, Gott im Alltag, wo soll denn der sein? Und dann gucke ich so nach oben und da steht vor mir ein Auto mit dem Kennzeichen H-I
Hildesheim.
E-R. Hier. Ja. Hier. Und das und dann im Erzählen meinte sie so, und jetzt wird mir eigentlich erst so richtig klar, was das bedeutet. So, ne? Also, und solche Momente gibt's viele und auf der anderen Seite besteht die Kunst darin, sie auch nicht zu erwarten, weil sonst kommen sie nicht, aber das schafft man schon. Also, ich würde euch da reinleiten und das mit euch dann beenden.
Klingt super. Es ist Ostern, kurz vor Ostern, Passionszeit, Fastenzeit, passt perfekt da rein. So ein bisschen eine Gottesbegegnung.
Die passt ja immer.
Passt ja immer, ja. Passt ja da besonders. So. Ich würde sagen, am 14. mehr.
Ja.
Zum selber ausprobieren.
Genau.
Vielen Dank für das Teilen.
Genau.
Alles, da ist Jesus.
Alle anderen Antworten kann ich dann ja nochmal.
Deine Geschichten, du hast deine Geschichte mit uns geteilt, deine Erfahrungen.
Ja.
Vielen Dank.
Reinhard, vielen Dank, dass ich heute hier mit dir das hier
davon haben erleben wir
durfte. Davon 2000 haben wir 2014 das erste Mal
geträumt.
Ne? So. Achso, außerdem wollte ich noch sagen, ich bin hier Beitragszahler, ne?
Hier, bei uns? Ja, natürlich. Ja. Er ist mit ehrenamtliches, nein, wie sagt man, Fördermitglied. Ja, genau. So. Wir singen.